Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.
Heute mit Maria Schnurr, leidenschaftliche Kommunalpolitikerin im Großteil ihres Lebens, Neunkirchnerin und Golferin. Ja, liebe Maria, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und es ist für mich wirklich eine Ehre, dich heute zu interviewen. Herzlich willkommen im Weiden-Podcast.
Dankeschön, freue mich auch.
Ja, ich habe es erwähnt, leidenschaftliche Kommunalpolitikerin. Du warst 24 Jahre im Weidener Stadtrat tätig, genau gesagt von 1978 bis 2002. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du in die Kommunalpolitik gegangen bist?
Naja, der Ursprung war eigentlich, dass ich Gründungsvorsitzende der Frauenunion geworden bin. Es war 1974. War lustig. Also mein Mann war im Ortsverband Rebühl Schriftführer und ist mal heimgekommen und hat gesagt, du, da wird Frauenunion gegründet, geh doch einmal hin, vielleicht sind nicht viele Leute. Ich bin dann hingegangen. Ich war die Einzige, die nicht geladen war. Und vom Alter her, sagen wir mal, waren alle, ich war 30, mindestens 20 Jahre älter als ich. Der Gustl Lang und die damalige Bezirksvorsitzende Hildegard Anke haben diese Veranstaltung geleitet.
Okay, aha.
Im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, dass nicht vorbereitet war, wer den Vorsitz übernimmt, okay, muss ich aus heutiger Sicht sagen, wahrscheinlich, also war das halt 74, gut, man hat das halt jetzt gemacht mit den Frauen. Aber also es sind dann alle möglichen gefragt worden, ob sie denn den Vorsitz übernehmen. Und jede hat gesagt, ach nein, ich kann das nicht oder so. Und ich bin ganz hinten gesessen und wie halt so bin, lass dann ein Schnodderer am Tisch los und sag, mal wollen die alle auf den Knien gebeten werden. Und das nimmt eine Frau gegenüber auf und sagt, was ist mit dem jungen Frauerl da?
Ja, okay, ja.
Gustl Lang greift den Strohhalm auf. Also ich selber war gar nichts, ich war die Tochter von dem und die Frau von dem. Und ja, also ja, also ich war dann ja sehr also aufgeregt und habe aber dann gedacht, jetzt habe ich geschimpft praktisch, jetzt wenn ich Nein sage, geht die Versammlung auseinander ohne Ergebnis, also sage ich ja. Ja. Ja, mein Mann empfängt mich dann, die Maria Reil damals von der JU war auch anwesend, um das zu beobachten, das Ganze, geht nach Hause und sagt zu meinem Mann, deine Frau haben sie jetzt da drin zum Vorsitzenden
gewählt. Okay, ja, da hat er geschaut wahrscheinlich.
Ich bin rausgekommen und sagte, mein Gott, weißt du, was das bedeutet? Ja, naja. Ich habe dann in der Nacht wirklich drüber nachgedacht und gedacht, ja, da hast du jetzt wirklich auf was eingelassen. Und am nächsten Tag hat er gesagt, du, wir kriegen das miteinander. Ja, ja, und so bin ich zur Frau, also habe die Frauenunion dann den Vorsitz übernommen, habe es trotzdem aus diesem Kreis eine sehr schöne, gute Vorstandschaft kriegen können, wo ein großer Zusammenhalt war. Also wie gesagt, ich war die Jüngste, alle waren so um die Mitte, Ende 40, Anfang 50, ich war gerade 30, aber es hat wunderbar funktioniert. Und der Hans Schröpf war damals noch Fraktionsvorsitzender. Das Büro war auf der Allee und ich habe halt da meine Einladungen gemacht und dann sagt er halt eines Tages, also du musst für einen Stadtrat kandidieren. Sag ich, was muss ich für einen Stadtrat kandidieren? Ich habe 3 Kinder. Ja. Also der Jüngste war, wie ich die Vorsitzende geworden bin, 1,5 Jahre alt. Und ja, und irgendwie, ich meine, ich bin Politik war mir nicht fremd, erstens von den Eltern her und zweitens eben mein Mann dann im Ortsverband, aber also an Stadtrat habe ich nicht gedacht. Naja, Frauenunionsvorsitzende ist gesetzt praktisch, ja, gut, ich habe dann kandidiert und gedacht, naja, kandidiert ist noch nicht gewählt und wurde aber dann auf Anhieb auf den 12. Platz gewählt und
ja. Warst dann dabei, auf und einmal dann, warst du Stadträtin.
Auf einmal war ich Stadträtin.
Ja, wie war denn das? Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, aber Politik war damals schon sehr männerdominiert, oder? Das war ja, als Frau war man da absolute Ausnahme.
Ja, absolut, darum sage ich ja, die Vorbereitung für die Gründung der Frauenunion, also wenn ich das nach den Erfahrungen hinterher analysiere, dann sage ich, also da war die Begeisterung noch nicht so groß, dass man die Frauen wirklich jetzt fördert.
Ja, ja, und wie viele Frauen waren da damals im Stadtrat?
Also wir haben zu dritt kandidiert, die Lina Schwarzmeier war schon im Stadtrat und die Luise Lukas und ich, wir haben also dann 78 kandidiert und sind, also natürlich die Lina Schwarzmeier, die war ja schon ganze Weile.
Aber auf den 40 Kandidaten waren nur drei Frauen.
Aber die drei Frauen sind gewählt worden. Ja. Das war eben damals, also die SPD, die haben mehrere Frauen gehabt und haben letztendlich auch nicht mehr, also die waren die Kollerwaldraut, dann die
genau, also wir haben auch drei Frauen also drin gehabt.
Ja,
genau.
Drei Frauen sind gewählt worden, aber haben 5 oder 6 auf der Liste gehabt.
Ja. Wie konntest du das ist ja, also dass man sagt, das war ja auch nicht so leicht, du hast gesagt, du hast drei Kinder gehabt.
Ja.
Kindergärten und so weiter war ja bei weitem nicht so ausgebaut. Hast du von der Familie Unterstützung gehabt?
Naja, also erstens hat mein Mann vom Beruf her, war der Nachmittag zu Hause. Mhm. Ja. Dann waren meine Eltern am Ort und ich habe das gut managen können. Ich war sehr viel unterwegs, also ich war dann wirklich im vorpolitischen Raum überall. Ja. Das hat natürlich dann meine Bekanntheit ausgemacht, das hat mir aber auch Erfahrung gebracht. Also für das bin ich sehr dankbar, ich bin mit sehr vielen Menschen zusammengekommen. Und es hat den Blick dann einfach geweitet und ja.
Ja, und wenn du jetzt so, du warst ja 24 Jahre, was hast du denn für Themen im Stadtrat bewegt oder für was hast du dich eingesetzt? Gibt es 2, 3 Punkte, wo du sagst, na, da war, das habe ich mit angeschoben?
Ja, also ich meine, am Anfang als Frau kommt man zunächst einmal in den Jugendhilfeausschuss.
Okay.
dann später, ich bin ja dann in den 80er Jahren, also in der zweiten Periode, stellvertretende Fraktionsvorsitzende geworden. Da ist der Kollege Brichter Franz gestorben. Und da bin ich dann also nachgerückt. Also, damit konnte ich, war ich dann auch im Finanzausschuss, also da habe ich dann eine breitere Basis gehabt und bin später dann Sprecherin im Werkausschuss geworden. Habe mich zunächst, also von den Besprechungen, immer gedacht, ah, wie kommen wir jetzt drauf, dass ich mich im Werkausschuss begeben als Sprecherin.
Vielleicht musst du kurz erklären, der Werkausschuss, für was war der zuständig?
Also der war zunächst einmal für den Tiefbau, Wasserversorgung, Kanal und so weiter, aber es kam ja dann das Freizeitzentrum dazu. Ja. Da waren die Stadtwerke dafür zuständig, also war in deren unter deren Ägide und
der also Haushalt, all die Dinge, die dann, heute die Stadtwerke quasi
die Stadtwerke,
betreiben.
Ja. Ein Haushalt, der Haushalt war dann von den Werken wichtig und ich habe da einen guten Draht mit dem damaligen Chef, also beide technischen Leiter und einen kaufmännischen Leiter gehabt. Und also wir haben da gut, die haben mich gut informiert und haben, also ich bin dann schön reingewachsen, ja. Wo ich immer gedacht habe, ja, so viel Leitung sowieso und was soll das? Aber nein, es war dann eigentlich schon, es ist ja auch dann die Abwasserversorgung dazukommen. Mhm. Ne? Also nicht dazukommen, sondern der Bau, das neue Abwasserbau.
Ja.
Und es war dann schon also sehr interessant für mich. Und
also ja. Sehr vielfältig und sag mal, es sind ja zwei wesentliche Personen, wenn wir jetzt mal in der Anfangszeit bleiben, in die 80er, ja. Die 90er, die ja die Stadt geprägt haben. Mhm. Gustl Lang und Hans Schröpf. Genau. Wie hast du die in dieser Zeit wahrgenommen und wie hast du das erlebt? Man spricht ja auch von der goldenen Zeit.
Genau, das wollte ich jetzt wirklich auch sagen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich in der Zeit, wo die Stadt erst einmal einen richtigen Aufschwung genommen hat, also insgesamt die Entwicklung sehr positiv war. Und das war eben das Zusammenwirken zwischen Hans Schröpf und Gustl Lang. Und Hans Schröpf, der hat die Ideen gehabt. Und der Gustl Lang, der muss schauen, dass das alles bewerkstelligt worden ist, welche mhm. Ideen da waren. Und ja, es war eine sehr erfolgreiche Stadt, sehr erfolgreiche Zeit für die Stadt. Ja, mhm. Das sehe ich also im Nachhinein wirklich so, wenn ich das mit heute vergleiche, da könnte an der Spitze schon ein bisschen mehr passieren.
Aber bleiben wir noch in der Vergangenheit. Ja. Tatsächlich, also du hast es ja gesagt, du bist stellvertretende Fraktionsvorsitzende, sogar stellvertretende Kreisvorsitzende, ja. Also einer der Partei.
Ja.
Und trotz allem, du hast gesagt, am Anfang waren wir im Jugendhilfeausschuss,
ja.
Das Thema Kinder und Jugendliche war dir ja weiterhin wichtig. Und
genau.
Da hast du ja im Vorgespräch gesagt, da sind da zwei Themen auch wichtig, wo du gesagt hast, da hast du da wirklich was mit bewegen können, weil man sagt, was kann man im Stadtrat bewegen, was mhm. schafft man Bleibendes. Aber du hast ja auch für was gesorgt, was wir heute noch haben.
Ja, ja, ich meine, man muss immer für seine Ideen auch Mehrheiten mhm. bekommen. Und das ging, da haben wir mal das Bürgerfest nachbesprochen, so Revue passieren lassen, was alles war. Und dann habe ich gedacht, das war eigentlich eine spontane Überlegung von mir. Ich dachte, wie wäre es eigentlich, wenn man mal ein Kinderbürgerfest machen würde? Und das ist also gleich sehr positiv aufgenommen worden und Hans Schröpf hat sich dann darum gekümmert, dass die Organisation der Stadt Jugendring übernimmt. Es war damals der Alfons Heidingsfelder, war der Jugendleiter mhm. und Rainer Sindersberger war eben auch mit im Stadtjugendring und die haben dann tatsächlich die Organisation übernommen. Wir als Frauenunion haben dann einen Dotsch gebacken und die Organisation, also eben durch den Heidingsfelder waren dann auch Bierverkauf und Musik und es ging 2-3 Jahre und dann haben sich die Grünen beklagt, dass man also da Bier ausschenkt und Musik macht. Und Heidingsfelder hat es dann so begründet und gesagt, die Einnahmen brauchen wir auch, um gewisse Dinge zu finanzieren. Naja, jedenfalls, es war dann der Ärger so groß, dass das dann zunächst einmal eingeschlafen ist. Mhm. Und ich kann es nicht mehr genau sagen, was dann nach 2 Jahren oder nach 3 Jahren, da hatten wir mal eine Klausurtagung, wo so Brainstorming war, wo Gruppen waren. Und dann haben wir gedacht, also warum kann man eigentlich das nicht wieder aufleben lassen? Ja? habe den Vorschlag dann auch gemacht. Dann waren zunächst ein paar kritische Stimmen. Ja, wer soll das machen? Also, ja, diejenigen, die es vorher auch gemacht haben. Wir wissen ja, warum das dann zum Stillstand gekommen ist. Und die wären sicher auch bereit. Ja, gut, das ist dann auch wieder angenommen worden. Und neu ist dann wieder zu neuem Leben gekommen. Und wenn ich sehe, welche Entwicklung das genommen hat. Ich meine, das hat ja zunächst einmal im bescheidenen Rahmen stattgefunden, aber der Zuspruch ist immer stärker geworden. Und jetzt auch, also zuletzt, die Organisationen, die alle mitmachen, also da freue ich mich immer drüber, weil ich denke, ja, siehst du, also irgendwie...
Aber zeigt ja auch, und das ist schon der Punkt, dass Politik nicht immer gleich sofort funktioniert, sondern oft machen wir nur mal eine Schleifen dran und machen wir nur mal die Bretter bohren. Viele Menschen geben dann auf und sagen, das klappt jetzt nicht, und dann machen wir halt nur mal das einfordern. Ich glaube, das ist auch so ein Beispiel, wo das zeigt. Und dass Politik ja nicht bloß Freude machen kann, sondern auch schwierig ist auch manchmal. Das ist ja auch bei dir der Fall, wenn du dann irgendwann gesagt hast, 2002, jetzt beenden wir das. Wie ist dazu gekommen und wie hast du gesagt, warum hast du dich dann auch zurückgezogen aus der Politik?
Ja, meine offene Art hat dazu beigetragen, dass es halt manche Probleme gegeben hat, wo ich Dinge angesprochen habe, die nicht so gut ankommen sind. Und ja, dann bin ich auch ein bisschen, also ja, es war das Klima nicht mehr so, dass ich gesagt habe, ich bringe so viel Zeit ein. Inzwischen waren ja die Kinder wohl schon, also fast aus dem Haus. Der Jüngste war noch im Studium, mein Mann ist ja inzwischen Zeit verstorben. Und da habe ich ja, also warum, ich setze so viel Zeit ein, wenn ich nichts mehr erreichen kann, dann höre ich auf. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe mich da schon ein Jahr lang drauf eingestellt. Ja. Also ich bin, ja.
Aber auch eine Form der Geradlinigkeit, dass man sagt, wenn es mir nicht mehr passt, dann und wenn das mit das, wenn ich nicht mehr wirken kann, wie ich gern würde, dann beende ich das. Ja, und das ist ja mittlerweile auch schon 22 Jahre her.
Ja.
Wie hast du die letzten, sag mal, das waren ja dann auch keine einfachen Jahre auch für die CSU. Also wir haben ja dann den Absturz 2008 erleben müssen, leider, die verlorene Wahl mit Lothar Höhe. Wie hast du so, du warst ja eigentlich immer voll dabei, aber wie hast du die Zeit dann erlebt, so aus der Beobachterposition?
Ja, es war teilweise frustrierend, weil ich habe ja auch die Stimmen von außen mitgekriegt, wie die Stimmung war. Und was mich also dann auch ein bisschen betrübt hat, Hans Schröpf hat die Stadt, die rote Stadt, zur schwarzen Stadt gemacht. Ja? Und plötzlich läuft es dann umgekehrt und es hätte nicht sein müssen. Ja, ich war nicht mehr dabei. Ich habe alles... Man verliert das Interesse nicht. Also wenn man so lange aktiv war, dann kann man nicht einfach sagen, interessiert mich nicht mehr. Ich bin in keine Veranstaltung mehr gegangen, ich habe mich wirklich zurückgezogen und habe die Zeit gebraucht, um meinen Frieden mit allem zu machen, sozusagen. Und das ist mir dann auch also gelungen, weil ich konnte dann wann Kinder mich wollten, Enkelkinder habe ich inzwischen gehabt, ich habe nicht mehr schauen müssen, kann ich, habe ich Zeit, habe ich einen Termin, habe ich Sitzung, das war dann alles weg und ja, ich habe also, wie gesagt, ihr habt zwar insofern nicht unbedingt lassen können, dass ich zwischendurch mal einen Leserbrief geschrieben habe.
Ja, immer noch interessierte Begleiterin und ja jetzt wieder mehr dabei. Ich glaube, das freut auch die Beteiligten, dass du wieder mehr dabei bist und dich ja einbringst und auch die CSU, das muss man auch sagen, der CSU weiterhin treu auch Unterstützung gibst. Und ich glaube, das ist auch eine Kunst, dass man über ein ganzes Leben lang dann auch eine Partei treu bleibt. Das ist ja auch nicht mehr selbstverständlich.
Ja, ich meine, man sieht Personen kommen und gehen. Und Zeiten ändern sich. Ja, das. Und was mich wieder aktiviert hat, das muss ich jetzt ganz offen und ehrlich sagen, das war deine Person.
Okay, um die geht es aber heute gar nicht, aber
ja,
ich freue mich natürlich.
Aber das war tatsächlich der Grund, dass ich wieder ein bisschen so nach meinen Möglichkeiten jetzt halt wieder ein bisschen aktiver geworden bin.
Aber es gibt tatsächlich, um mal ein bisschen auch einen Bogen weiter zu spannen, Maria Schnurr ist für mich immer eine politische Frau gewesen, aber du bist nicht nur politisch, du hast schon gesagt, Familienmensch mit Enkelkindern, Kinder. Und du bist ja auch seit 78 in Neunkirchen daheim.
Ja.
Warum Neunkirchen? Wie seid ihr nach Neunkirchen gekommen? Und wie fühlst du dich jetzt schon, du warst ja im Rebül,
ja.
Wie geht's dir in Neunkirchen?
Naja, der jetzige Zustand macht mich nicht gerade glücklich, aber wir haben eben 77 begonnen in Neunkirchen zu bauen und ich war zunächst, also vom, muss sagen, im Ortsverband Rebül habe ich große Unterstützung gehabt. Das war ja also die Wahlkampfzeit, ne? Da waren ältere Herren, also die, ich habe gut gekonnt dort. Ja. Mhm. Natürlich war mein Mann eingebunden mit als Schriftführer und also war gut, Ernst Amberger war eine gute Gemeinschaft. Ja. Mhm. Da habe ich zweimal am Sonntagvormittag, wenn eine Veranstaltung war, bin ich scherzhaft gefragt worden, wer kocht denn heute Mädel?
Ja.
Da habe ich gesagt, ja, mein Mann.
Ja, genau, ja. Und du warst dann der Veranstalter.
Ja.
Ja. Das war früher, haben sich das die Leute nur weniger vorstellen.
Ja, die Älteren sowieso nicht. Ja, es war eine andere Zeit.
Ja.
Ja. Naja, und in Neunkirchen bin ich dann eigentlich schnell, habe ich schnell Fuß gefasst. Es war eine andere Gesellschaft da, auch im Vorstand. Aber ich bin dann schon zurechtgekommen. Es waren sehr viele junge Familien in Neunkirchen.
Muss man ja sagen, vielleicht 78, Neunkirchen ist ja da erst so richtig groß geworden.
Ja,
ja, die ganzen Siedlungen, die dort gebaut wurden.
Ausgedehnt. Und die Eltern haben ihre Kinder in sämtliche Stadtteile fahren müssen im Kindergarten.
Hm.
Dann habe ich zunächst als erstes versucht, vielleicht einen Bus zu organisieren, der also die Kinder zusammensammelt und dann die einzelnen Kindergärten abfährt.
Hm.
Die Leute waren damit, ja, also hätten das angenommen. Aber sie hätten das dann bezahlen müssen.
Mhm.
Dann war also dieses erledigt. Und ja gut, dann habe ich als nächstes halt im Jugendhilfeausschuss mal ist ein Bericht gegeben worden über die Kindergärten in der Stadt. Und dann habe ich gesagt, ja, also es ist in allen Ortsteilen gibt es Kindergärten, aber in Neunkirchen nicht. Und das sind jetzt so viele junge Familien, die ihre Kinder in der ganzen Stadt verteilen in den Kindergärten. Und ja, das ist dann auch angenommen worden. Der Pfarrer und der Kirchenpfleger, die haben das aus der Zeitung gelesen, weil das halt wieder so eine spontane die Idee von mir war, die ich eingebracht habe. Und die waren zunächst ganz erschrocken, muss man sagen, vor allen Dingen der Kirchenpfleger. Der Pfarrer hat sie dann, ich habe dann ein Gespräch mit ihnen geführt und konnte ihnen sagen, also erstens gibt es einen Zuschuss zum Bau und zweitens wird das Defizit von der Stadt ausgeglichen. Ja, und damit war das dann in trockenen Tüchern sozusagen. Und der Pfarrer hat, muss ich also wirklich sagen, das dann auch mit, wirklich mit Begeisterung betrieben.
Hm.
Ja.
Aber ist ja eigentlich auch aus heutiger Sicht, also wir erleben ja heute, dass sich die Kirche teilweise sogar zurückzieht aus der Kindergartenbetreuung. Und damals war das wirklich nur so im Aufbau, wo die auch den Kindergarten übernommen haben. Jetzt musst du aber wahrscheinlich den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was aus dem Kindergarten geworden ist. Ja. Weil das können sich ja viele überlegen, ja, wo ist denn der?
Ja, ja. Naja, der Kindergarten, der hat sich genauso gut entwickelt. Es sind sogar Kinder aus der Stadt, werden heute noch in Neunkirchen betreut. Es ist eben auch eine Tagesstätte dazugekommen. Ja. Und er hat also wirklich von den bescheidenen Anfängen sich total gut entwickelt. Und das ist auch was, worüber ich mich schon freue und sage, gut, es wäre vielleicht irgendwann einmal auf andere Art und Weise gekommen, aber ich war halt damals, sagen wir, nicht mehr selber betroffen. Der Jüngste ist noch das letzte Jahr in den Kindergarten gegangen, der war dann am Rebühl noch. Naja, also ich sage ja, es hat sich wirklich also auch gut, sehr gut entwickelt. Und das liegt natürlich auch an der Kindergartenleitung. Und ja, die Pfarrei unterstützt es nach wie vor.
Ja, sehr schön. Und aber wenn du dann mal Zeit hattest, dann warst du gern im Garten, oder?
Auch, ja. Musste ich. Also das war ja schon gezwungenermaßen. Also nach dem Tod von meinem Mann ist alles an mir selber geblieben. Ich habe oft überlegt, bleibst da, bleibst nicht da. Und dann habe ich immer wieder aufs Haus geschaut, vom Garten aus, und habe mir gedacht, also mein Mann, der hat so viel Energie auch da reingelegt. Und nein, also ich werde es schaffen. Ich, wenn dran denke, ich bin im Herbst mit Gummistiefeln außen rum. Und ja, all die Arbeit, die vorher mein Mann gemacht hat, die musste ich dann selber machen.
Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, man muss natürlich wissen, in Neunkirchen, da wo die Maria auch wohnt, da hat man einen wunderbaren Fernblick. Also das ist tatsächlich, da machen andere, würden da Urlaub machen auf diesem Platz. Ja. Also das ist tatsächlich ein schöner Blick in den Westen rein, glaube ich, mit Sonnenuntergang.
Ja.
Das ist tatsächlich diese Siedlung, die damals entstanden ist, ist tatsächlich auch so eine kleine Perle, wo man sagt, das, da würde man gern wohnen, ja, auf jeden Fall. Und im Garten natürlich dann quasi auch den Ausblick zu genießen. Aber du bist ja auch auf dem anderen Rasen manchmal unterwegs, nämlich am Golfrasen. Wie bist du zum Golf gekommen und wann?
Naja, also ich habe 2000 meinen jetzigen Lebensgefährten kennengelernt. Der war ja damals nur in Regensburg. Und durch Freunde von mir, die schon Golf gespielt haben, sind wir mal in der Unterhaltung drauf gekommen und sagt mal, also Lebensgefährte, da könnte man doch eigentlich auch anfangen, ich gehe jetzt dann auch in Pension und dann machen wir das miteinander. Naja, und so ist es dann auch gelaufen und das war dann auch gut, weil die Entscheidung für Weiden dadurch bevorzugt war, weil wir 12 Kilometer noch auf dem Golfplatz gehabt haben.
Am Schwanhof, ja.
Ja, und wir haben dann sehr viel gespielt und gern gespielt. Und dann kam aber eine Zeit, also wo die Krankheit angefangen hat von meinem Mann. Und dann ist immer weniger geworden, immer weniger. Ja, und inzwischen, also wir haben dann vor 2 Jahren in Schwanhof gekündigt und haben eine Fernmitgliedschaft in Bad Birnbach genommen, weil wir gesagt haben, also wenn wir nach Birnbach fahren können, dann können wir auch Golf spielen.
Ja.
Ja. Und das muss man jetzt aber zum Jahresende auch beenden, weil ich habe in diesem Sommer, in diesem Jahr alleine gespielt. Ja, also mein Mann ist mit dem Kart nebenher gefahren und das ist ja auch kein...
Man legt ja eine ganz schöne Strecke zurück.
Ja.
Aber auf jeden Fall beeindruckend auch, Golf ist ja trotzdem ein Sport und bis ins hohe Alter, da meinen höchsten Respekt. Und wenn man jetzt so auf das bewegtes Leben, wenn du tatsächlich jetzt auch nochmal, wo du sagst, du warst als Frau in einer Zeit engagiert, wo das nicht selbstverständlich war. Ich glaube, auch heute ist es noch nicht zwingend selbstverständlich, aber wenn du jetzt junge Frauen siehst, was würdest du denen empfehlen, wie sie ihren Weg gehen sollen? Du warst sehr selbstbewusst, du hast mit Familie, bist du deinen Weg gegangen. Was würdest du heute jungen Frauen mitgeben, wie sie ihren Weg gehen sollen?
Also das Selbstbewusstsein ist eigentlich noch durch meine Aufgaben gekommen, also noch stärker geworden. Ja. Ja, ich meine, junge Frauen, es ist schwierig. Ich meine, es muss in der Familie, mit der Familie zusammenpassen. Ja? Also wenn ich nicht die Unterstützung meines Mannes gehabt hätte, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gemacht. Mhm. Ja? Ich meine, mit der Familie hängt ja was zusammen. Ne? Die Kinder, wenn man viel unterwegs ist, ja, die müssen auch ein bisschen drunter leiden, sage ich jetzt mal. Also ich war wirklich sehr, sehr viel Samstag, Sonntag unterwegs, ja, in den Vereinen als Vertretung, ja, für die Fraktion. Man muss eine Begeisterung haben dafür. Es muss, ja, wenn man es nur halbherzig macht oder machen kann, würde ich eigentlich nicht dazu raten. Ja. Wenn man es mit Begeisterung macht und Interesse macht und Unterstützung hat, absolut. Also, weil es schon auch eine Bereicherung ist. Ich meine, bei mir ist dazu gekommen, ich war natürlich nicht mehr berufstätig, ja, mit drei Kindern. Und es war zu meiner Zeit auch noch, da haben wir nach dem ersten Kind eigentlich zu arbeiten aufgehört. Und da war das dann für mich schon auch wieder wichtig, rauszukommen aus dem ganzen Alltag und wirklich am Ball bleiben, also auch geistig am Ball bleiben. Und ja, also wie gesagt, wenn alles stimmt, dass die Unterstützung da ist und dass die Begeisterung da ist, die muss da sein, ja. Weil es bringt viel Zeit, manchmal eben auch Ärger mit sich. Ja, das bleibt nicht aus.
Ja, aber auf jeden Fall schon mal ganz herzlichen Dank. Also spannende Geschichten, da könnten wir bestimmt noch tiefer einsteigen. Aber wie so oft neigt sich auch dieses Mal der Podcast langsam dem Ende zu. Am Schluss, liebe Maria, haben wir wieder so eine Schnellantwortrunde. Wir nennen zwei Begriffe und du nennst das, was dir näher liegt. Und ich fange einfach an mal, Garten oder Golfplatz?
Golfplatz.
Neunkirchen oder Ribül?
Ja, inzwischen natürlich Neunkirchen, weil es ist ja zur Heimat geworden. Also und die Naturverbundenheit von Neunkirchen, also ist schon was wert.
Familie oder Politik?
Aber ja. beides.
Das ist, glaube ich, die Antwort, die man auch sucht. Ja, man kann es schon kombinieren und das hast du ja auch geschafft.
Ja,
ja und Gustl Lang oder Hans Schöpf?
Da muss ich jetzt kurz überlegen. Ich kann es eigentlich fast nicht trennen, weil...
Die immer zusammengehört haben.
Ja, erstens das und ja, die haben miteinander für den Erfolg der Stadt gesorgt. Insofern würde ich keinen ausschließen.
Ja, liebe Maria, ganz herzlichen Dank. Wir verraten den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein Geheimnis. Du stehst kurz vor deinem 80. Da dürfen wir dir schon mal jetzt alles, alles Gute wünschen und viel Gesundheit. Es war mir wirklich eine Ehre, dich heute hier zu haben, dass du uns erzählt hast. Spannenderweise, ja, du wirst 80, die Frauenunion, die du mitgegründet hast, wird 50 in diesem Jahr. Und dementsprechend ganz herzlichen Dank für deinen Blick auf die goldene Zeit von Weiden. Und wir arbeiten ja alle daran, dass das nicht die letzte goldene Zeit war von Weiden, auf deinen Blick auf Weiden. Ganz herzlichen Dank fürs Dasein.
Ich bedanke mich.
Ja, der Dank geht natürlich auch wieder an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke fürs Reinhören. Hinterlasst gern euer Feedback mit Sternen oder Ähnlichem bei Spotify und Co. Wenn ihr darüber hinaus Feedback habt oder selber gerne mal als Gast dabei sein wollt, dann meldet euch jederzeit gerne bei info@weiden-podcast.de. In diesem Sinn freue ich mich, wenn ihr auch wieder das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder heißt
Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.